Der Martin hat euch natürlich jetzt schon lustig gemacht auf die und die nächsten zwei Predigten. Weil heute werden wir nur zwei Versen aus dem Römer 12 anschauen. Also noch nicht viel von dieser Reichhaltigkeit. Und trotzdem hoffe ich, dass das uns schon mal wird aus den Socken hauen wird, wie du gesagt hast. Ich muss euch aber zum Anfang eine Geschichte erzählen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einem Jahr oder vor fast eineinhalb Jahren schon sind wir aus der Sommerretrette zurückgekommen und haben euch Stami 2025, unsere Strategie für die nächsten fünf Jahre, jetzt ist es noch knapp vier Jahre, vorgestellt. Und das war so die Überschrift gewesen mit diesen fünf Bereichen, wo wir drin wollen, vorwärts gehen. Und wir haben auch abgemacht, dass so ein Stellenwert in diesem Bereich hingab, meine Identität in Christus, dass eine Predigtserie zu dem soll entstehen. Und in diesem Zusammenhang habe ich meine Predigten entwickelt und entdeckt, dass wir in den Römerbrief gehen wollen. Und als wir dann diesen Sommer zusammengekommen sind als Ältesten, zum Auswerten, ja, wie stehen wir nach einem Jahr, ist das noch aktuell oder müssen wir gewisse Sachen anpassen, bin ich eigentlich guten Mutes gewesen und denke, jetzt bin ich gespannt, was die Brüder dazu sagen, was da gegangen ist in diesem Bereich. Wir haben ja daran gearbeitet mit dem Römerbrief. Und nachher war die Ernüchterung relativ gross, wo die beiden David sagen, aha, das hat dort angehört, das ist uns jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Hast denn du das mal gesagt? Hast denn du das verknüpft? Und da ist mir bewusst worden, oft so die Intention, die dahinter ist, die kommt gar nicht zwangsläufig an, wenn man sie explizit verknüpft. Die Ernüchterung ist vorbeigegangen. Und ich muss sagen, ja, es ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Im Gegenteil, wir haben ja gleich an der Identität geschaffen. Vielleicht ist die Verknüpfung bei euch einfach nicht passiert. Aber wir steigen ja jetzt wieder voll ein, in den zweiten Teil vom Römerbrief. Und darum wollte ich zum Einstieg zwei Sachen betonen. Also erstens, für die, die es auch nicht gemerkt haben, wahrscheinlich die meisten, wir schaffen also im Moment in diesem Bereich Hingabe, meine Identität in Christus. Aber über das am Schluss noch wissen, dass wir jetzt da strategisch gesehen den Punkt schaffen, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir der zweite Punkt, nämlich die Aussage, die da dahinter ist. Wenn wir heute wieder in den Römerbrief einsteigen, für heute und für den Rest vom Römerbrief, es geht stark um Hingabe. Und mir ist wichtig, dass wir verstanden haben, warum geben wir uns hin? Warum ruft Paulus zu Hingabe auf? Weil ich glaube, wenn wir das nicht verstanden haben, dann wird das Christsein mühsam. Es wird ein Krampf, es wird letztendlich ein Frust. Und darum heisst es in diesem Titel auch, Hingabe, meine Identität in Christus. Das ist die Grundlage. Und das wird besonders heute in dieser Predigt im Einstieg von Römer 12 stark zum Ausdruck kommen. Und darum habe ich ja die Predigt überschrieben mit dem Titel, Hingabe, meine Identität in Christus ist. Das ist der Fokus vom heutigen Morgen. Jetzt möchte ich aber zuerst rekapitulieren, was haben wir denn eigentlich im Römerbrief schon miteinander angeschaut. Weil heute kommt der Aufruf zur Hingabe, für die, die Römer 12 so ein bisschen präsent haben. Die sind ganz bekannt, die ersten zwei Verse. Bevor wir den Aufruf zur Hingabe gehen, was haben wir denn miteinander bereits angeschaut im Laufe dieses Jahres? Magst du dich noch erinnern? Es war ja Frühling, ist schon ein Zeitchen her, aber so gewisse Sachen, ja, einige ganz gute Gespräche mit Leuten, die sagen, das hat mich herausgefordert, das hat mich berührt, das hat mir gut getan. Magst du dich noch an das eine oder das andere erinnern? Lass uns Zeit nehmen, kurz nochmal aufzuwärmen, was in den ersten 11 Kapiteln vorkommt. Im ersten Kapitel haben wir miteinander entdeckt, der Mensch steht unter dem Zorn Gottes. Der Mensch hat die Offenbarung Gottes, die wahrnehmbar ist, nicht wollen annehmen und hat sich entschieden, nein, dem Gott wird man nicht die Ehre geben, hat die Wahrheit mit Füßen treten und folgt davon ist der Zorn Gottes und dass er sie sich selbst hingegeben hat, sich selbst überlassen hat. Und wir haben dort entdeckt, dass es dazu geführt hat, dass der Mensch ganz grundsätzlich an einem Realitätsverlust und an einer Orientierungslosigkeit dahingegeben ist. Also der Mensch, der in einem fehlerhaften oder in einem mangelhaften Denken verhaftet ist. Er kann gar nicht anders. Als Folge davon, dass Gott ihn sich selber überlassen hat. In diesem Setting ist der Mensch grundsätzlich. Er hat die Wahrheit Gottes nicht akzeptieren wollen. Das hat den Zorn Gottes mit sich gebracht. Und als Folge davon ist der Mensch der Begierde von seinem Herz überlassen worden. Was in diesem Realitätsverlust und einem Orientierungsverlust fürs Leben die Folge war. Im Folgenden hat Paulus nachher ausgeführt, dass aufgrund von dem Setting kein einziger Mensch vor Gott gerecht sein kann. Keine Chance. Wir haben es unter einem Aspekt angeschaut, keine Gerechtigkeit für Menschen möglich durch Leistung. Vielleicht mögt ihr euch an die Grafik erinnern. Wir Menschen denken ja oft in diesem Schema, schlechter Mensch, der hat so viel zu bieten, guter Mensch, also wenn jemand in den Himmel kommt, dann der, der doch so viel Gutes macht. Und wir haben gesehen, wie der Paulus aufzeigt, dass das nicht verhebt, weil Gottes Maßstab ist da oben. Und selbst der gute Mensch, der erreicht, wenn es gut kommt, so viel. Das ist meilenweit vom Anspruch Gottes entfernt. Leistung ungenügend. Wir können die Gerechtigkeit, die vor Gott als gerecht gibt, uns nicht erarbeiten. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig hat der Paulus aber auch aufgezeigt, es gibt eine Gerechtigkeit. Die Hoffnung ist nicht verloren, es gibt eine Gerechtigkeit für den Mensch, aber die kann er sich nicht erarbeiten, die kann er sich nur schenken lassen. Er hat aufgezeigt, wie die Gerechtigkeit, der Maßstab Gottes von Jesus erfüllt worden ist, als einziger Mensch überhaupt je. Und dass Jesus Christus uns die Gerechtigkeit schenken will, wenn wir an ihn glauben. Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist das Thema des ersten Kapitels im Römerbrief. Und da fängt eben genau das Thema an, was ist meine Identität? Da haben wir angefangen, unsere Identität zu entdecken. Was ist meine Identität in Jesus? Wenn du entschieden hast, ich glaube das, ist das Teil von deiner Identität geworden. Du bist gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit Gottes ist dir geschenkt worden. Du genügst dem Anspruch Gottes. Nicht, weil du so toll bist, weil du so gute Leistung gebracht hast oder so schön bist oder reich bist, sondern weil es Gott dir geschenkt hat, aus freien Stück, aus Gnade. Das ist das Erste, was wir entdeckt haben von unserer neuen Identität. Nachher im Kapitel 5 hat Paulus dargelegt, wir haben Frieden mit Gott. Durch die Hinwendung zu Gott, durch den Glauben an Jesus Christus, hat er uns Frieden geschenkt. Der Zorn Gottes ist nicht mehr über unserem Leben. Der ist vergangen, aber nicht einfach in Luft aufgelöst und verpufft, sondern er hat Jesus getroffen am Kreuz. Er hat stellvertretend den Zorn getragen, dass wir den Frieden haben können, den er mit Gott hat. Und als Folge von dem Frieden mit Gott haben wir Gemeinschaft mit Gott. Der Tempelvorhang verrissen. Das Allerheiligste, der Zugang ist möglich zu Gott. Gemeinschaft mit Gott, intime Gemeinschaft. Das bedeutet, der Frieden mit Gott bringt eine qualitativ total neue Situation mit sich für unsere Identität. Gemeinschaft mit Gott und wir haben ebenfalls gesehen, wir stehen unter der Gnade Gottes. Wir stehen in dem Gnaderum vor dem Thron Gottes, wir haben Zugang. Wir haben auch müssen entdecken, wir stehen nicht automatisch in dem Gnaderum, wir haben Zugang, wir können uns aber auch wegbewegen. Wir können uns aus der Gnade Gottes bewegen. Aber grundsätzlich haben wir das Recht, in der Gnade Gottes zu stehen und als Volk von dem Frieden mit Gott, von dieser Gemeinschaft mit Gott, die Hoffnung auf das unvergängliche Erbe. Das ewige Leben, die Zukunft, das, was wir vorher im ersten Lied gesungen haben, das, was wir glauben, das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Es ist Teil geworden von unserer Identität. Im Kapitel 6 sind wir nachher auf die wunderbare Freiheit von der Sünde zu sprechen gekommen. Und ich habe dort die Aussage gemacht, die ich wiederholen will. Als Christ hast du das Potenzial in dir, zu 100% sündlos zu leben. Als Christ hast du das Potenzial in dir, 100% sündlos zu leben. Das ist Teil von unserer neuen Identität, weil du frei bist von der Sünde. Sünde hat keine Macht mehr über dich. Wir sind der Sünde gestorben, weil wir mit Jesus zusammengewachsen sind. Wir haben gesehen, Gott hat uns frei gemacht für Christus. Und weil wir frei geworden sind für Christus, sind wir frei von der Sünde. Sobald wir aber die Freiheit für Christus nicht mehr leben und uns von ihm distanzieren, funktioniert die Freiheit von der Sünde auch nicht mehr. Das ist immer gekoppelt. Also er hat uns nicht Freiheit von der Sünde als Selbstzweck gegeben, sondern er hat uns Freiheit für Christus gegeben. Und in diesem Paket drin ist auch die Freiheit von der Sünde. Und als nächster Schritt, Kapitel 7, wir sind frei vom Gesetz. Das Gesetz im Alten Testament, das uns verurteilt, das Menschen, das uns beurteilt und weil der Mensch gar nicht anders kann als sündigen, verurteilt es zwangsläufig. Und Jesus sagt, ihr seid befreit von dem Gesetz. Ihr müsst den Anspruch vom Gesetz nicht mehr Folge leisten. Das Gesetz kann euch nicht mehr verurteilen. Der Ueli hat das hier am Flipchart dargestellt, eindrücklich, und hat uns versucht zu vermitteln, anhand von dem Gleichnis von einem Ehepaar. Und wenn der eine stirbt, hat der, der noch lebt, keinen Anspruch mehr. Die Ehe ist vorbei. Und er sagt, genauso ist es mit dem Gesetz. Wir sind am Gesetz gestorben. Das hat keinen Anspruch mehr auf uns. Das darf uns nicht mehr beurteilen und das darf uns auch nicht mehr verurteilen, weil wir sind am Gesetz gestorben. Weil Jesus gestorben ist und wir mit Jesus zusammengewachsen sind, sind wir in Jesus am Gesetz gestorben. Wir sind frei vom Gesetz, kein Rechtsanspruch mehr. Und nachher, Kapitel 8, befreit von unserer alten, eigenen Natur. Die Ambivalenz hat, immer wieder müssen zündigen, sich selber zu verherrlichen, sich von Gott zu distanzieren. Wir sind nicht mehr gezwungen, entgegen dem Gesetz zu leben, sondern Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns befähigt, die Forderungen vom Gesetz zu erfüllen, obwohl wir gar nicht mehr unter den Forderungen vom Gesetz stehen. Es ist relativ komplex, wir können nicht mehr in dieser ganzen Detailliertheit darauf eingehen, aber einfach die Tatsache, wir sind befreit von unserer alten Natur, wo Gott widerstrebt. Wir müssen Gott nicht mehr widerstreben. In Christus sind wir befreit, das Richtige zu tun. Wir haben eine neue Natur bekommen. Das ist unsere neue Identität. Und darüber hinaus haben wir noch entdeckt, du bist ein Kind Gottes. Du bist adoptiert in eine neue Familie. Da ist Vertrautheit herum. Da ist Liebe herum. Der allmächtige Schöpfer Gott ist dein liebender Abba, dein Vater geworden. Und wir haben entdeckt, Gott will das Beste für uns. Gott ist für uns. Ich habe nicht Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind die Stichworte, die wir im Frühling miteinander angeschaut haben. Das ist die Liste, sage ich mal, von identitätswirkenden Massnahmen oder Identitätsstichworten, die auf dein Leben zutreffen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sagst, ich glaube. Wenn du das Lied vorher von Herzen mitgesungen hast, dann ist das deine Identität, weil du dich hingewendet hast zu Jesus. Kapitel 9 bis 11 haben wir nachher vor allem noch den Plan Gottes mit seinem Volk Israel angeschaut, jetzt im frühen Herbst. Auf das gehen wir nicht näher ein. Das haben wir miteinander entdeckt. Und das wirft natürlich die grosse Frage auf, sind das jetzt einfach Automatismen? Passiert denn das jetzt automatisch im Leben eines Christen? Und die Antwort ist ja. Das ist deine Identität, das ist dein Leben, das ist dir geschenkt. In unserer Umkehr und Errettung durch Jesus ist das deine Identität, das ist die Grundlage von deinem Leben, es ist Realität. Und die Antwort ist gleichzeitig auch nein. Es ist eben auch kein Automatismus. Das alles erleben wir nicht ständig einfach automatisch. Und das macht den Glauben oft so komplex und herausfordernd. Wir haben es bereits im Frühling entdeckt, dass die Herausforderung darin liegt, das neue Sein, die neue Identität zu entdecken, zu verstehen, was das für Identität ist. Wir haben gesehen, dass es eigentlich nur zwei Existenzweisen gibt. Entweder der Mensch lebt in seiner alten Identität. Die Identität, die heisst, du bist Knecht von der Sünde, du musst das Falsche tun. Du bist in deiner alten Natur, du widerstrebst dem Gesetz Gottes, du bist fern von Gott. Du folgst deinen eigenen Begierden. Oder du lebst in dieser neuen Identität, die Gott in dich hineingelegt hat. Die Freiheit, die Gott dir schenken will. Und weil es nur diese zwei Existenzweisen gibt, ist es so wichtig, dass wir verstanden haben, wie das funktioniert. Vielleicht erinnert ihr euch an die Grafik. Ich meinte, ich hatte die auch gezeigt. Wir reden von Identität, das ist das da unten, das ist das Grundlegende, das ist das, was unser Sein ausmacht. Und wenn wir verstanden haben, dass unser Sein komplett neu ist, die Liste, die wir gerade vorhin gesehen haben, die da, dass das neu ist, dass das verändert ist, dann wird das unseren Sinn, unsere Gesinnung, unser Wesen verändern. Und aus einem veränderten Wesen, aus einer veränderten Gesinnung, wird das da oben entstehen. Das Verhalten verändert sich. Und das ist genau der Grund, warum das Neue Testament oft so moralisierend überkommt. Oder warum Pastoren oft so moralisierend überkommt. warum die nächsten Kapitel im Römerbrief so moralisierend können überkommen. Wenn wir da reinhocken und nur hören, ein Christ verhaltet sich dann also so und so, dann sind wir auf dieser Ebene da oben, Verhaltensebene, und wir denken, wie schaffe ich das? Ich streng mich so an, das geht nicht. Das Problem ist, dass wir nicht verstanden haben, dass unsere Identität ganz anders ist. Unsere Gesinnung sich darf verändern und daraus heraus, dass Verhalten resultiert, wie ein Christ sich eben verändert verhaltet. Es fängt aber bei der Identität an. Und darum ist das Thema ja auch Hingabe, weil meine Identität in Christus ist. Ich muss zuerst die Identität verstehen, dass ich mich hingeben kann, ohne dass es ein Krampf wird und im Burnout landet. Stellen wir uns einen Mensch vor. Er ist obdachlos. Er lebt seit Jahren auf der Gasse. Er muss im Abfall wühlen oder stellen, zum Überleben. Er schläft auf einer Kartonschachtel, irgendwo in der windgeschützten Ecke. Er stinkt, hat verfaulte Zähne. Er ist ausgemergelt. Er ist obdachlos. Das ist seine Identität. Er hat ein beschwerliches Leben. Es ist schwierig. Und eines Tages kommt ein Mann her und bietet ihm eine warme Dusche an und sagt, «Log, das Haus dort, die Villa, die kennst du vielleicht, du darfst einfach vorbeikommen. Das Tor ist offen, du darfst reinkommen, du darfst ein Bad nehmen, du kannst dir eins von diesen 12 Zimmern aussuchen, dein Geschäft kannst du von einem von diesen 15 WCs erledigen, du kannst dich an diesem riesigen Kühlschrank bedienen, im Weinkeller hat es ein paar gute Pinot Noir oder was es sonst noch so gibt. Du darfst dich bedienen, du darfst dich zuhause fühlen. Im Schrank hat es frische Kleider, lass es gut gehen. Wahrscheinlich nimmt der Obdachlose das Geschenk an. Vielleicht ein bisschen skeptisch, vielleicht braucht es ein paar Mal die Aufforderung oder die Einladung. Ich vermute, dass er irgendwann wird gehen und sagen, das will ich, das geniesse ich. Und er lebt dort ein paar Tage und er geniesst das. Wenn der Obdachlose jetzt aber nicht verstanden hat, dass das seine neue Identität als Freund von dem Mann ist, dass er auf ewig dort bleiben darf, also das ist ja ein gewaltiges Geschenk, okay, aber irgendwann muss ja wieder gehen, dann werden wir den Obdachlosen irgendwann wieder auf der Straße finden. Seine neuen Kleider werden wieder zerschliessen. Er wird wieder anfangen zu müffeln. Er wird vielleicht wieder anfangen zu stellen oder im Abfall wühlen, zum Überleben. Der Obdachlose muss verstehen, dass das Angebot vom Fremden ein dauerhaftes Angebot war, wo seine Identität verändern soll. Aber er muss das zuerst begreifen. Und solange er das nicht begreift, wird er immer wieder in der alten Identität leben. Er wird dort drin zurückfallen. Und so ähnlich ist es bei uns Christen. Wir müssen begreifen, was unsere Identität ist, dass wir sie auch ausfüllen können. Dass wir da drin leben können. Ich habe noch in der ersten Predigt zum Römerbrief die Grafik gezeigt. Ganz eine einfache Einteilung vom Römerbrief. Die ersten 8 Kapitel geht um die Offenbarung von der Gerechtigkeit Gottes. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes offenbart bekommen. Das war Lehre, entdecken. Hat viel mit unserer Identität zu tun gehabt. Und jetzt, ab Kapitel 12, tauchen wir ein ins Leben in dieser Gerechtigkeit. Wie sieht denn das Leben aus, wenn wir in dieser Gerechtigkeit Gottes drin sind? Wir müssen die Gerechtigkeit offenbart bekommen, um sie ergreifen und darin leben. Und genau darum haben wir den Punkt da so genannt. Stamm mit 2025 Hingabe, meine Identität in Christus. Unser Wunsch als Gemeindeleitung ist, dass wir entdecken, was unsere Identität in Christus ist. Dass wir sie mehr und mehr verstehen und aus dem heraus uns hingeben. Nicht, weil wir euch anfragen für eine Mitarbeit in der Gemeinde, wenn man das halt so macht. Nein, weil du sagst, ich habe meine Identität in Jesus entdeckt. Ich habe entdeckt, dass ich mich kann und will hingehen. Was habt ihr für einen Job für mich? Also, im Optimalfall könnte es so aussehen. Also, es geht heute nicht darum, alle Jobs zu verteilen, die wir haben. Das soll nicht bei euch ankommen, sondern den richtigen Weg aufzuzeigen. Wie kommen wir zu einer Mitarbeit im Reich Gottes, zu Hingabe? Wenn wir entdeckt haben, wer wir sind, wer wir geworden sind durch Christus. Steigen wir doch ein ins Kapitel 12, die ersten 2 Verse, für die, die mitlesen. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So stieg der Paulus ein, der praktische Teil vom Leben in der Gerechtigkeit. Ich ermahne euch nun. Ich erinnere mich, ich glaube, es war vor der Sommerferie, haben wir bereits mal über das Thema von dem Wort ermahnen nachgedacht. Im Griechischen ist das Wort Parakaleo und das hat ein riesiges Bedeutungsspektrum. Wir dürfen uns an dieser Stelle nicht den Paulus vorstellen, wenn er da gestanden ist, predigt hat, den Zeigefinger erhoben und gesagt, ich ermahne euch nun, sondern das Wort bedeutet ermahnen, trösten, ermutigen. Jemand zur Seite rufen und ihm etwas Wichtiges mitteilen wollen. Also wir müssen uns den Paulus viel mehr vorstellen, wenn er liebevoll, ermutigend und lächelnd vor euch steht und euch zuruft, Freunde, wenn ihr euch all das vor Augen führt, was ich euch jetzt eben gerade geschrieben habe, die ersten 8 Kapitel, darum haben wir den Überblick nochmal gemacht. Wenn ihr euch all das da nochmal vor Augen führt, die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, was er in eurem Leben gewirkt hat, wie er eure Identität verändert hat, dann gibt es nur eine logische Reaktion darauf, dass ihr euch angebt, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sind unglaublich starke Worte von Paulus. Und wir wollen noch ein genauer anschauen, was bedeutet denn das genau? Weil er redet da im Bild vom alttestamentlichen Opfer. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer. Die Tiere, die man gebracht hat zum Schlachten, das sind nicht Tiere, die sowieso schon tot waren. Das sind Tiere, die gelebt haben und man hat sie geopfert. Sie sind gestorben in diesem Opferprozess. Paulus ruft uns auf und sagt, auch ihr sollt ein lebendiges Opfer sein. Gott hat euch wahres Leben geschenkt. Das Leben sollen wir opfern. Wir sollen es in den Dienst Gottes stellen. Und das sehen wir auch von anderen Stellen her, wo es so genannt wird. Das bedeutet das Sterben von unserem Ego, von unserem Ich, von unseren Bedürfnissen, von der alten Natur. Was ja eigentlich auch kein Problem ist, weil unsere alte Identität ist ja eh gestorben. Nur man bockt die immer mal wieder auf. Die Opfertiere waren heilig. Das bedeutet, sie sind für Gott abgesondert, ausgesondert. Das war ihre Bestimmung, für Gott da zu sein. Die hatten keinen anderen Zweck. Ganze Schafherden, die gezüchtet waren, als heiliges Opfer zu dienen. Es hat noch gewisse Richtlinien gegeben, dass man doch nicht alle Tiere brauchen konnte, aber die sind für den Tempeldienst, für die Opfer gezüchtet worden. Das war ihre Bestimmung. Auch wir sind Heilige. Das ist unsere Bestimmung. Heilige zu sein. Abgesondert sein für Gott. Ein wohlgefälliges Opfer. Die wohlgefälligen Opfertiere sind die, die makellos waren. Sie haben keinen Fehler dürfen haben, eine Behinderung an irgendeinem Bein zum Beispiel. Oder sie haben nur ein gewisses Alter dürfen erreichen. Ein wohlgefälliges Opfer war, wenn es dem Willen Gottes entsprochen hat. Und ein Christ, der sich Gott so angibt, in dieser Lebendigkeit, für Gott sich angibt und sich absondern lässt, das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer, die Hingabe. Ein Mensch, der zu dem Verständnis kommt, zu dieser Entscheidung, weil du mir all das gegeben hast, was wir vorher auf dieser Liste gesehen haben, darum gebe ich mich jetzt an. Das ist die Logik, die da dahinter steht. Du hast gut mit mir gemeint, du meinst es weiterhin gut mit dir, ich gebe mich dir ganz an. Und der Paulus nennt das den vernünftigen Gottesdienst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich finde es ganz spannend, dass der Paulus auf den Verstand zu sprechen kommt. Vernünftig, griechisch logikos, der Begriff Logik klingt da. Er sagt, das ist logisch. Liebe Christen, wenn ihr überlegt, das ist logisch, der Gottesdienst, dass ihr euch Gott ganz angebt. Wenn du deinen Verstand brauchst als Christ, dann kommst du zu dem Schluss. Das ist das, was er uns da verkündet. Und was er da beschreibt, ist eigentlich die Umkehr von dem, was wir im Kapitel 1 gehört haben. Kapitel 1, Gott hat uns angegeben, dem falschen Denken, das sich von Gott distanziert, das in dem Realitätsverlust und orientierungslos gemündet hat. Und der Paulus sagt, ihr habt eine neue Identität bekommen. Und durch das habt ihr angefangen, wieder zu verstehen, was wahre Logik ist. Man sagt oft, oder es gibt oft Leute, die sagen, dass Christ muss halt den Verstand an den Garderobe abgeben. Der Paulus sagt etwas anderes. Christ sein hat viel mit Verstand zu tun, hat mit Logik zu tun. Und er sagt, uns Gott ganz anzugeben, das ist ein vernünftiger, das ist ein logischer Gottesdienst. Alles andere wäre unlogisch. Was wir da sehen, ist die Umkehr von Kapitel 1. Gott stellt wieder her, was im Kapitel 1 verloren gegangen ist. Er führt das im Vers 2 weiter aus. Und passt euch nicht dieser Weltzeit an, sondern lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die einzige Möglichkeit, die der Mensch hat, wenn er sich nicht Gott angibt, wir sind wieder bei diesen zwei Existenzweisen, wenn er sagt, ich will nicht in dieser neuen Identität leben, ist seine alte Identität. Und die heisst, sich dem Weltlauf angleichen, sich der Welt gleichstellen. Es bedeutet, die Wert und die Wichtigkeit, wie es die Welt definiert, anzunehmen und zu sagen, okay, ich lebe auch da drin. Ich finde das gut, was Gott sagt, ist nicht wichtig, das ist nicht relevant. Und der Paulus sagt, macht das nicht. Baut nicht auf die alte Identität, die in dem gegründet ist, die die Welt wichtig findet. Sondern lebt in dieser neuen Identität und er sagt, lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da sind wir jetzt auf dieser Ebene. Der Sinn, Gesinnung, das Wesen, es wird verschieden übersetzt. Lasst euch umgestalten durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da klingen zwei Sachen an, die leider nicht in jeder Bibelübersetzung so schön rauskommen. Alle, die Luther vor Augen haben, die werden es zum Beispiel nicht passiv formuliert haben. Dort heisst es, ändert. Also es ist ein Imperativ, wir sollen uns ändern. Aber eigentlich ist es passiv formuliert. Lasst euch umgestalten. Das ist Gott, der uns umgestaltet. Das ist der Heilige Geist, der uns umgestaltet. Er hat uns eine neue Identität geschenkt und will jetzt unsere Gesinnung verändern, aus dieser Identität heraus. Und ruft uns auf, lasst es zu, lasst euch umgestalten. Lasst zu, dass euer Sinn, euer Denken, euer Sein verändert wird. Der Umkehrprozess von Kapitel 1 oder gegenüber dem, was wir in Kapitel 1 gesehen haben. Richtet euch ganz auf Gott aus, in dieser Hingabe, das ist euer vernünftiger Gottesdienst und das wird euch mehr und mehr verändern in eurer Gesinnung und das wird letztendlich in dem veränderten Verhalten da oben resultieren. Auf das werden wir in den nächsten Predigten noch viel mehr eingehen, wie denn das veränderte Verhalten aussieht. Mich hat als Kind das Lied «Meine Zeit steht in deinen Händen» fasziniert, vor allem nachher als Teenager. Vor allem die Ziele, Grosses wird gross, Kleines wird klein. Und ich glaube, das ist genau das. Wenn Gott uns anfängt aufzuzeigen, was ist eigentlich wirklich gross in dieser Welt? Was soll gross sein? Das, was wirklich gross soll sein, das wird gross. Und das, was klein soll sein, das wird plötzlich klein. Das ist der Prozess, den Gott mit uns gehen und gestalten will. Aber Achtung, offenbar ist es möglich, den Prozess aufzuhalten, indem wir uns dieser Welt angleichen und sagen, ich will in dieser Welt leben. Ich will die Moralvorstellungen, ich will die Ziele, die die Welt vorgibt, die ich ebenfalls verfolge, das ist mir wichtig. Wenn ein Christ sich auf das ausrichtet, wird er automatisch auf die alte Identität bauen. Und dann wird die Veränderung, die Verwandlung vom Sinn nicht passieren. Darum die Warnung von Paulus da. Und das ganze Ziel davon, am Schluss vom Vers 2, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie oft haben mir schon Leute gesagt, ich würde so gerne wissen, was Gott von meinem Leben will. Das ist die Antwort. Wer sich Gott angibt, der wird so verändert und umgestaltet, dass er prüfen kann. Und da ist nicht gemeint, ein Prüfen wie bei einer Prüfung, sondern ein Prüfen im Sinn von feststellen, dass er beurteilen kann, was ist Gottes Wille. Dass er versteht, wenn ich das mache, wenn ich jetzt so mich entscheide und lebe, dann ist das nicht Gott wohlgefällig. Dann ist das nicht das Gute, dann ist das nicht das Richtige. Wenn ich mich so entscheide, das ist das, was Gott gefällt. Also durch die Hingabe an Gott, werden wir mehr und mehr seinen Willen verstehen. Und das ist ein zweiter Punkt in dieser Formulierung. Es deutet wieder den Prozess an. Es ist eben nichts, was automatisch einfach sofort passiert, sondern es ist etwas Prozesshaftes, das in dem ganzen Leben vor sich geht, vonstatten geht. Wie der Wille Gottes im Detail nachher in diesen verschiedenen Lebensbereichen aussieht, da wird uns vieles nachher gesagt in der Bibel. Gerade in den folgenden Kapiteln sehen wir schwarz auf weiß, dem Lebensbereich wünscht sich Gott, dass wir das Leben so gestalten. In einer Woche werden wir da einsteigen. Der Jan-Erik nimmt uns mit rein in die ersten Verse. Ich bin sehr gespannt drauf, ich freue mich drauf. Aber darum lassen wir es für heute damit bewenden. Mit dem Aufruf von Paulus, uns anzugeben. Anzugeben auf dieser Grundlage, weil meine Identität in Jesus ist. Das müssen wir zuerst verstehen. Und dann geben wir uns gerne an, weil es logisch ist, weil es vernünftig ist. Wenn wir uns all die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes vor Augen führen. Das sehen wir nicht nur da im Römer, das sehen wir auch im Epheserbrief und an anderen Stellen, wo die Autoren der Bibel sagen, es ist die logische Schlussfolgerung. Werdet euch bewusst, was Gott euch geschenkt hat, die Identität. Und auf das aber folgt Hingabe. Und wir wollen in die Lobpreiszeit gehen, die Martin schon angekündigt hat, drei Lieder, wo wir die Hingabe selber zum Ausdruck bringen können. Es soll Lobpreis und gleichzeitig Reaktionszeit sein, wo wir reagieren aufs Gehörte, wo Gott uns auffordert. Wo wir in eigenen Worten zum Ausdruck bringen können, jawohl, ich will mich hergeben. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Ich kann es sehr empfehlen. Ich fordere wieder, Paulus fordert auch dazu auf. Aber ob wir das wollen oder nicht, das ist jedem selber überlassen letztendlich. Darf euch übergeben, Musikteam, steigen wir ein in das Lob Gottes über das, was er uns gegeben hat. Und herzliche Einladung zur Hingabe an Jesus, an unseren Vater im Himmel.